Die Partei hat ja vielleicht ein widersprüchliches Ergebnis eingefahren. Insgesamt hat sie an Stimmen verloren, auch in Ostdeutschland bis auf Thüringen. Und trotzdem hat sie sich ja hier als relevante Kraft im parteipolitischen System gefestigt. Wie würdest du das Ergebnis der Partei bewerten, vor allem im Hinblick auf Ostdeutschland?
Genauso ambivalent wie angedeutet. Die AfD hat ihr Wahlergebnis im Wesentlichen bestätigt. Die Bäume der AfD sind aber nicht in den Himmel gewachsen. Sie ist in einigen Landesteilen bei den Ergebnissen in Ostdeutschland stärkste Kraft, vor allen Dingen in Sachsen und auch in Teilen Thüringens hat sie sehr gut abgeschnitten. Aber gleichzeitig hat das Wahlergebnis auch deutlich gemacht, das Wählerpotenzial der AfD ist auch in Ostdeutschland im Wesentlichen ausgeschöpft. Oder wie wir sagen würden, ausmobilisiert. Und das stellt die AfD insofern auch vor eine Herausforderung, weil es einen deutlichen Kontrast zu den Wahlergebnissen in Westdeutschland gibt. Es gibt kein westdeutsches Bundesland, in dem die Partei bei den Bundestagswahlen zweistellig abgeschnitten hat. Und das stellt natürlich sehr, sehr wichtige Fragen, die innerparteilich ja auch, das hat man ja gestern bei der Bundespressekonferenz der Führungsspitzen der AfD auch sehen können, mit geradezu Macbeth-haft Situationen diskutiert werden. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, da sitzt die Führungsspitze der AfD, die beiden Spitzenkandidaten loben sich gegenseitig, aber der Parteivorsitzende Jörg Meuthen ist sozusagen eigentlich, wird eigentlich rhetorisch und inhaltlich ausgebotet, setzt sich selber aber auch ins Aus. Also es ist, obwohl es für die AfD ein relativer Erfolg war, ist die Partei nach diesen Bundestagswahlen kein strahlender Sieger, das muss man ganz klar sagen.
Du hast es ja gerade schon erwähnt, vor allem der Höcke-Flügel, dieser völkisch-nationalistische Flügel, der scheint jetzt ja auch nochmal von diesem Wahlergebnis zu profitieren. Du hast mit Hinblick auf dieses Ergebnis davon gesprochen, dass das Konzept der Lega Ost jetzt bei der AfD ja funktionieren würde. Was meinst du damit? Die Lega hat sich ja eigentlich ursprünglich von einer rein lokalen Partei für Norditalien auf ganz Italien ausgeweitet. Bei der AfD scheint ja eher das Gegenteil gerade zu passieren.
Genau, also meine Deutung wäre zu sagen, die AfD steht eigentlich perspektivisch vor der Situation, dass sie eine Partei wird, die ausschließlich in Ostdeutschland nennenswerten Umfang über eine nachhaltige gesellschaftspolitische Verankerung verfügt. Aber das ist auch ein zentrales gesellschaftliches Problem. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass faktisch in allen Bundesländern die AfD, in allen ostdeutschen Bundesländern die AfD so um die 20% liegt. Und das ist als Ergebnis für eine rechtsextreme Partei durchaus eine gesellschaftliche Herausforderung, der man sich in Ostdeutschland auch nochmal ganz anders stellen muss als in Westdeutschland, wo die AfD dann 8% oder 9% hat. Aber für die Partei selbst ist es natürlich auch eine Herausforderung oder auch ein Problem, weil sie ja eine gesamtdeutsche Partei sein will. Es sich aber deutlich zeigt, dass sie eben im Westen, obwohl die Mehrheit der Mitglieder im Westen sitzt, im Westen eben offenkundig nicht den gesellschaftlichen Resonanzraum erschließen kann, den sie sich vorgestellt hat und auch nicht den gesellschaftlichen Resonanzraum erschließen kann, den sie derzeit in Ostdeutschland tatsächlich erschließt.
Ganz kurz mit Blick auf die Partei hier in Ostdeutschland, du hast es ja eben selbst schon angesprochen, rund 20% wählen eine völkisch-nationalistische Partei, die einerseits vielleicht ihr Potenzial jetzt ausmobilisiert hat, gleichzeitig sich ja aber auch normalisiert und festigt. Was heißt das hier in Ostdeutschland über den Umgang mit der AfD? Wie sehr werden vielleicht auch Koalitionen oder eine noch engere Zusammenarbeit mit der Partei absehbar in naher Zukunft in Sachsen, Thüringen oder auch in Sachsen-Anhalt?
Na, zunächst kann man erstmal konstatieren, dass es ja wir in eine Situation haben, in der die anderen Parteien um die AfD drumherum koalieren. Ja, also wenn man eine 20%-Partei hat, mit der es aus guten demokratischen Gründen keine direkte politische Interaktion geben kann, dann muss man andere politische Bündnisse und andere politische Konstellationen suchen. Und das ist durchaus im Parteienspektrum in Ostdeutschland auch deshalb eine Herausforderung, weil wir ja hier mit einer hohen Volatilität zu tun haben. Also es ist ja nicht so, dass die anderen Parteien, die anderen großen demokratischen Parteien tatsächlich groß und breit verankert wären, sondern wie wir an der Entwicklung sowohl der SPD in den Bundesländern als auch der Linken in den Bundesländern, letztlich aber auch der CDU in den ostdeutschen Bundesländern sehen können, ist da ja durchaus nicht klar, auf welchem Grund das sozusagen weitergeht. Und das ist ein Punkt, an dem über die politische Kultur in Ostdeutschland tatsächlich auch diskutiert werden muss.
Weil du meinst, da ist dieses Parteiengefüge fragil geworden durch den Einzug der AfD in die Landesparlamente?
Ja, das Parteiengefüge ist nicht fragil geworden wegen der AfD, sondern weil wir, also um das mal an einem Beispiel zu sagen, wir haben bei den jetzt zu Ende gegangenen Bundestagswahlen in Sachsen-Anhalt die geringste Wahlbeteiligung bundesweit gehabt. Die lag, glaube ich, bei 67%. Und wenn dann von diesen 67% derer, die zur Wahl gehen, 20% die AfD wählen, dann ist das tatsächlich eine Herausforderung. Aber wie gesagt, man kann es auch andersrum betrachten und man muss eben ganz deutlich auch beschreiben, dass die Erwartungshaltung, die es in der AfD im Grunde genommen seit 2017, 2016 gegeben hat, dass es einen politischen Automatismus gäbe, dass die Partei immer größer würde oder ihre Wahlergebnisse faktisch automatisch sich steigern ließen, auch vor dem Hintergrund beispielsweise der Debatte um Corona und Querdenken, das ist nicht eingetreten. Und das ist ebenso wenig eingetreten, wie das nach dem Abflauen der Pegida-Bewegung ein Automatismus war, dass der Mobilisierungsmechanismus der AfD automatisch funktioniert. Ja, sie ist stabil, ja, sie hat ein stabiles Wählermilieu. Das hat sie in den ostdeutschen Bundesländern. Das hat sie aber, und da haben wir es auch nochmal mit einem Gefälle zu tun. Ja, also wir haben es innerhalb der ostdeutschen Bundesländer ja nicht mit einer einheitlichen Entwicklung zu tun. Wir haben ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Also je weiter südlich man kommt, desto höher ist die Zustimmungsbereitschaft zur AfD. Das sieht man insbesondere in den sächsischen Bundestags- und Landtagswahlkreisen. Wir haben aber zugleich auch ein Stadt-Land- bzw. Metropole-Peripherie-Gefälle. Also wenn wir uns die Wahlergebnisse beispielsweise in Teilen von Halle, Leipzig und Magdeburg ansehen, dann bleibt die AfD dort deutlich hinter ihren Erwartungen zurück in den relativen ostdeutschen Metropolen, während sie in den kleinstädtischen und ländlichen Räumen eben sehr viel stärker ist. Aber auch das ist kein Automatismus. Die AfD ist in der Altmark schwächer als im Süden. Also den blauen Osten, die Debatte, die es ja immer wieder auch gegeben hat, warum wird im Osten so viel AfD gewählt, die besteht zu Recht, aber den blauen Osten gibt es nicht, sondern wir haben es mit einer sehr heterogenen Entwicklung zu tun, mit einer hohen Volatilität und wir haben es eben auch mit einer Generationenkohorte von Wählerinnen und Wählern zu tun, die man sich nochmal genauer angucken muss, warum sie die AfD wählen. Und da kommen im Wesentlichen mehrere Motivlagen in Frage und die man stärker politisch diskutieren muss, ist die entscheidende Zustimmungsbereitschaft zu rechtsextremen Positionen. Ja, also bei der AfD hat man es in Ostdeutschland eben nicht mehr mit einer Protestwahl zu tun, wo man jetzt sagt, na ja, die Leute wollen mal ein Zeichen setzen oder ein Signal setzen oder ähnliches, sondern die Sozialwissenschaftler sagen uns eigentlich sehr deutlich, dass wir es mit einer faktisch verriegelten Wählermilieu zu tun haben, die AfD wählen für das Programm, das sie aufgestellt hat. Und das ist eben, die programmatischen Aussagen sind rechtsextrem. Das muss man immer wieder auch in die politische Debatte bringen.
Jetzt hast du gleich zwei Dinge angesprochen, die ich dich noch fragen wollte. Zum einen, wie du dir erklärst, dass die AfD in Thüringen und in Sachsen erfolgreicher war als in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. Und dann das andere noch, welchen Einfluss vielleicht auch die Baseballschlägerjahre oder aber auch die Erfahrungen der Treuhand haben auf die aktuellen Wahlergebnisse hier in Ostdeutschland.
Ja, ich glaube, man muss sich nochmal angucken, wie das mit der Wählerschaft der AfD aussieht. Und ich will mal ein Segment herausgreifen, das ich für das Interessanteste halte, nämlich die mittlere Generation, Kohorte von männlichen Facharbeitern mit einer formalen Qualifikation als Facharbeiter. Das ist die Wählerkohorte, auf die auch innerhalb der Debatte der AfD sehr intensiv geguckt wird. Also die westdeutsche AfD debattiert ja sehr stark über das sogenannte bürgerliche Lager, also bürgerliche Wähler, die eigentlich CDU und FDP wählen in der AfD im Osten, aber hat man ganz andere Wählerinnen und Wählerschichten im Blick, nämlich diejenigen, die als Nichtwähler sind, beziehungsweise diejenigen, die von der AfD als prekarisiert oder so sozial abstiegsbedroht apostrophiert werden und die man eben sich selbst zuführen will. Und da steht man in einer deutlichen Konkurrenz beispielsweise zur Linkspartei. Und die Frage ist ja schon, ob die AfD in Teilen Ostdeutschlands, wo sie gut abgeschnitten hat, auch so etwas wie ein Erbin der Linkspartei in dem Sinne ist, als dass sie die ostdeutschen Identitätsbedürfnisse inzwischen eben stärker artikuliert und zu bespielen in der Lage ist, als dass die Linke, die als eine etablierte Partei des politischen Systems bei den Wählerinnen wahrgenommen wird, das tatsächlich auch tun kann.
Noch eine andere Frage, die mir gestern aufgekommen ist. Es gab ja auch in den 1990er Jahren schon Erfolge von extrem rechten Parteien, wenn man da an die Republikaner denkt oder wenn man auch an die DVU denkt. Die waren ja aber irgendwann auch wieder weg. Was ist da jetzt anders? Also wieso konnte sich die AfD so dermaßen stabilisieren? Liegt es daran, dass zum Beispiel sie dieses Identifikationspotenzial der Linkspartei übernommen hat oder hat das noch andere Gründe?
Ja, die Gründe sind vielfältig, bestehen aber unter anderem eben darin, dass, wenn man mal sich die Wahlergebnisse von DVU, aber vor allen Dingen in Sachsen auch von der NPD anguckt, in einer Zeit, in der die AfD es ja noch gar nicht gegeben hat, dann kann man das, glaube ich, ganz gut mit dem Bild ausdrücken, zu sagen, die NPD hat die Saat ausgebracht, die dann die AfD eingefahren hat. Das heißt also, die NPD hat in den beiden Legislaturperioden, in denen sie in Sachsen im Parlament war, entscheidend zur Normalisierung von rechtsextremen Politikangeboten beigetragen. Gleichzeitig hat die Gesellschaftspolitik, die in Sachsen vor allen Dingen ja von der CDU bestimmt wird, nicht ausreichend dagegen gehalten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und diese Mechanismen haben dazu geführt, dass wir es mit einer Normalisierung der Repräsentanz von rechtsextremen Politikangeboten in Teilen der ostdeutschen Bundesländer zu tun haben. Und da ist es dann schon nochmal interessant, sich auch das politische Gefälle anzugucken. Also Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind eben zwei Bundesländer, in denen die politische Leitkultur, wenn man das so sagen will, über 30 Jahre von einer anderen anders geprägt worden sind, in denen eben es offenkundig gelungen ist, zu einer Einhegung der Normalisierungstendenzen des Rechtsextremismus oder der Deutungsangebote der extremen Rechten zu kommen, was nicht heißt, dass es dort kein Problem mit der extremen Rechten gibt. Das ist gar keine Frage. Aber die gesellschaftliche Reichweite scheint eben eine andere zu sein als beispielsweise in Sachsen.
Mit so Wegen wie zum Beispiel dem Schweriner Weg um Umgang der NPD in Mecklenburg-Vorpommern. Meinst du sowas sozusagen, wo von Anfang an?
Ja, das ist ja nur eine Frage, ist ja immer, was passiert im Parlament. Die andere Frage ist ja aber auch, welche gesellschaftspolitischen Signale setze ich in der inhaltlichen Auseinandersetzung? Und wenn es für die Frage der Dialog- und Interaktionsbereitschaft keine Grenzziehungen in der politischen Kultur gibt und eben politische Akteure, die tatsächlich rechtsextreme Inhalte auf die Straße tragen, als legitimes Protestanliegen beziehungsweise als besorgte Bürger apostrophiert werden, dann setzen eben Normalisierungstendenzen ein, an deren Ende dann eben auch politische Erfolge für die organisierte extreme Rechte stehen.